5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission Out of Control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Hallo Holger.
Hallo Trocher, will der sagen. Sag mal, wer bin ich?
Holger Trocher.
Hallo Freudenthal.
Hallo Trocher.
Hallo Freudenthal, du bist Dirk Freudenthal.
Und du Holger Trocher.
Und heute geht es um das Thema, es geht zum Teil um das Thema Südafrika. Und ich habe mich einfach mal umgehört, was die Leute so spontan denken, wenn ich Südafrika sage. Was denkst du?
Jetzt bist du dran.
Wüste. Safari. Wilde Tiere.
Bist du schon mal da gewesen?
Leider nicht.
Würdest du gerne mal hin?
Super, super gerne. Das fehlt mir noch.
An Surfen, an Jeffreys Bay und Skeleton Bay. Einfach weil Surfen eine Leidenschaft von mir ist und ich muss dann immer irgendwie an irgendwelche Orte denken, die es da gibt, wo man noch hin will, und ob man da jetzt vielleicht noch irgendwann surfen wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall vielleicht mal bei einem Contest zuschauen von der WSL. Bin da irgendwie absolut drin, irgendwie reingerutscht vor ein paar Jahren, und es macht einfach übelst Spaß, und ja, ich denke, ich komme oder hoffe, dass ich da noch hinkomme.
Amapiano, Wildnis, die Big Fives und gute Musik und gutes Essen.
Darum geht's in dieser Folge.
Und mir gegenüber sitzt eine wahrhaftige Südafrikanerin, kann man das so sagen?
Ja, denke ich.
Bist du noch Südafrikanerin oder?
Durch und durch. Also Wurzel verliert man nicht. Wo man herkommt, ist das sehr wichtig, dass man das immer mit im Herzen hat.
Du bist Samida und nennst dich eigentlich Mida? Nein, also ist eine Abkürzung, ne?
Genau, das ist eine Abkürzung. Früher hatte ich so die Spitzname Sie, Z-I-I. Und als ich in Deutschland kam und ich mir vorgestellt hat, war immer mit Sie. Also Sie heißen mit S-I-E. Dann dachte ich, ja, Sie. Und haben die Leute mir immer blöd angeguckt, weil die dachten, wir beten uns jetzt das Dö an und ich sag Sie. Also
war ein bisschen. Das passiert mir nicht, weil ich sage gleich immer du. Ich kenne kein Sie. Gibt es bei euch Sie in Südafrika?
We just say you and everything is you. So in Südafrika ist es anders mit dem Sprache. Genau, das muss ich erstmal, als ich hier in Deutschland dann kam, auch mich dann umsetzen, das ein bisschen auch für mich so eine Gewohnheitssache, dass man das nicht sofort weiß und lernt über Zeit sozusagen.
Sprache ist ja wirklich ein Thema in Südafrika, da gibt es jede Menge Sprachen, ne?
Ja, ganz, ganz viel. Tswana, Zulu, Xhosa, alles Mögliches. Englisch, Afrikaans.
Wie viel kannst du?
Sprache auch.
Wie viel von diesen Sprachen kannst du?
Nur zwei. Englisch und Afrikaans.
Und Deutsch wird nicht gesprochen, das ist die dritte Sprache, die du sprichst.
Deutsch habe ich gelernt, als ich hier in Deutschland kam, genau.
Wie lange bist du jetzt hier?
Seit 2011.
Was machst du so beruflich? Was hast du gelernt?
Also ich bin ausgebildete Sozialpädagogin und da habe ich meinen Bachelorabschluss in Südafrika absolviert. Genau. Und danach bin ich nach London umgezogen, um in Kinderschutz zu spezialisieren. Und dort habe ich für einige Jahre gelebt und gearbeitet und meinen Mann auch dort kennengelernt. Genau. Dann sind wir nach Deutschland gekommen, habe ich in einige Einrichtungen gearbeitet, für Mutter- und Kind-Einrichtungen zum Beispiel. Und da muss ich erstmal mich hier in das neue Land finden, von der Sprache zu lernen und mich zu integrieren und so. Und das hat sehr geholfen, dass ich von meiner Kollegin aus London so eine Buch bekommen mit so Kinderlieder drin. Und da war so eine CD da drin auch. Und da konnte ich die Sprache auch lernen, also viele deutsche Kinderlieder.
Nein, echt jetzt? Du hast die Kinderlieder gesungen?
Genau, meine Tochter damals war dann 10 Monate alt, und so habe ich die Sprache auch beherrscht auch und konnte sehen, wie wird das geschrieben, wie wird das ausgesprochen, konnte ich dann auch hören durch die Lieder. Und da habe ich viel Freude und Spaß daran gehabt. Und
welches Lied waren das? Weißt du das noch?
Das viele. Von der Bäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
In der Weihnachtsbäckerei, Mensch.
Ganz viele Lieder. Also wirklich ganz, ganz viel.
Deshalb backst du auch so gerne Kekse.
Back ich gerne Kekse, ja.
Und dann singst du immer noch das Lied von Rolf Zukowski in der
Weihnachtsbäckerei. Das spielt immer im Hintergrund.
London und Hermannsburg, wo du jetzt bist, das sind ja schon zwei Galaxien, die da aufeinander prallen, von der Weltstadt zum Schaf.
Das ist zwei unterschiedliche Welten, muss man ehrlich sagen. In London ist das so gewesen, du triffst wirklich ganz viele Leute von überall der Welt. Und das ist ein ganz anderer Tempo, ganz anderer Lebens sozusagen Weg und so. Und man ist ständig unterwegs. Und hier in Hermannsburg finde ich das, obwohl das ist ein kleiner Ort, ist trotzdem so groß mit vielen Menschen von vielen Ländern, die man auch begegnet. Hätte man auch nicht gedacht, dass Hermannsburg so eine internationale Ort sein würde.
Das Interview.
Samida Chamberlain. Hallo, ganz neu im ELM. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und als neue Mitarbeiterin ist dir sicherlich einiges aufgefallen. Warum bist du hier? Warum bist du vielleicht gerne hier? Oder was interessiert dich hier im ELM? Warum arbeitest du hier?
Meine erste Führung durch die Gebäude von ELM ist mir bewusst geworden, dass die richtige Entscheidung war, hier beim ELM mich zu bewerben. Und als ich alle die Bilder von überall der Welt gesehen und so, habe ich gedacht, hier bin ich richtig. Und das hat mich wieder an Zuhause erinnert. Und der Grund, warum ich mich überhaupt hier bei ELM beworben hat für das internationale Zusammenarbeit. Und da genau merke ich auch schon, durch meinen Gospelchor auch habe ich viel Berührungspunkte auch mit dem ELM gehabt. Freedom to Go war ich da, habe ich auch daran teilgenommen, als auch der ökumenische interkulturelle Austausch. Und das hat mich dieses Gefühl gegeben, das hat auf jeden Fall viel mit meinem Hintergrund und meiner Herkunft zu tun. Und ich möchte auch damit mitwirken und Teil des Teams sein.
Magst du kurz erzählen, was du hier im ELM machst?
Ich bin Teamassistent für unsere globale Gemeinde-Team hier in ELM. Und ich unterstütze viel unsere Referenten in die Bereiche von weltweit Spiritualität, Partnerschaft, Arbeit und Ausstellung in der LHH.
Das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich für dich. Du bist eigentlich gar keine Christin gewesen erstmal in deinem Leben, ne?
Nein, das stimmt.
Du bist konvertiert?
Ja.
Kann man darüber erzählen? Ist das okay oder ist das ein schwieriges Thema für dich?
Überhaupt nicht schwierig. War auf jeden Fall ein Weg für mich, die viel bei mir bewegt hat.
Wie kommt man dazu? Ich käme jetzt auch nicht dazu, plötzlich zu sagen, ich möchte gerne Moslem werden. Wie kommt man dazu?
Ich bin geborene Moslem und damals in der Apartheid-Zeit und so war das auch so, dass auch unter Muslim und Hindu oder sozusagen indische Kultur war viel sozusagen auch nicht selbstverständlich, dass eine Muslime oder eine Hindu sich zusammen ein Leben führen würde. Und damals war meine Mutter Muslim und mein Vater Hindu und die beiden haben sich geheiratet. Und dann haben wir als Kinder, sind wir als Muslime geboren. Aber trotzdem haben wir beide der Muslime-Kultur als auch der Hindu-Kultur gefolgt. Das war meinem Vater auch sehr wichtig und beide Eltern auch sowieso, dass wir eine Offenheit für alle Kulturen haben. Und so kam das, dass wir nicht nur Ramadan gefeiert hat oder Eid oder so, haben wir auch Diwali gefeiert und so, dass wir wirklich diese beide Kultur bei uns leben auch, ausleben und auch dafür viel von lernen.
Könnte mir vorstellen, da kommt es zu den ein oder anderen Konflikt zu Hause, wenn es zum Beispiel um das Thema Feste geht und der eine gerade arbeiten muss und der andere aber nicht arbeiten darf, weil ein muslimischer Feiertag meinetwegen ist.
Konflikte in dem Sinne, was die kulturelle Feste angeht und so, hatten wir so oder meine Eltern hatten dafür versorgt, dass wir wirklich diese Feste ohne Probleme gleichzeitig feiern können. Also Diwali und Eid zum Beispiel oder Ramadan, die sind nicht, fallen nicht auf die gleiche sozusagen Kalenderzeit. Und da konnten wir ohne Probleme diese Kulturen dann genießen und auch feiern.
Ich kann mir vorstellen, es gibt eine Menge Leute, die uns hören, die können sich nicht wirklich vorstellen, was ist denn so ganz konkret anders im Hinduismus oder bei den Moslems? Gibt es so zwei, drei Beispiele, die uns mal sagen, so klar, also im Alltagsleben?
Im Alltagsleben zum Beispiel als Muslime betet man fünfmal den Tag, also before sunrise, dann so mittags und spätmittags und dann after sun oder sozusagen abends, genau. Und in der Diwali oder in der Hindu-Kultur ist das auch so, da ist nicht diese fünfmal im Tag beten, aber dafür hat man auch sozusagen betet man jeden Morgen, wenn man möchte, zum Beispiel. Genau. Und wir haben auch bei Diwali, gehen wir immer zu den Gräbern von den Verstorbenen und wir geben dann sozusagen Essen, legen wir da auf der Seite, weil wir feiern dann mit die Verstorbenen auch, damit wir an den denken und denen auch ein klein bisschen von das festliche Essen auch mitgeben.
Nun war ja alles in deinem Leben bereitet, entweder Hinduistin zu werden oder Muslima zu werden. Warum bist du jetzt Christin geworden?
Ja, dieser Weg hat mich sehr sozusagen bewegt durch mein ganzes Leben, weil in London, als ich in London gewohnt hat, war auch viel Berührungspunkt mit verschiedenen Kulturen. Und als ich meinen Mann kennengelernt hat, habe ich viel von seiner Kultur sozusagen täglich gelebt.
Lass mich raten, der ist Buddhist.
Nein, er ist auch Christen, genau. Und da haben wir gemeinsam zum Beispiel, ob das bei Ostern war oder bei Weihnachten war und so weiter, dann haben wir viel von der Tradition von seiner Oma auch übernommen, ob das schlesische Bratwurst ist, dass man dann am ersten Weihnachtstag isst mit Sauerkraut und Soße und Kartoffel. Und wenn ich viele davon erzähle, dann gucken die mich immer und sagen, wo weißt du denn davon? Ich sage, ja, na klar, ich genieße das auch. Und diese Kultur, ich liebe das nicht einfach nur, weil das so gibt. Ich lebe das, weil ich das möchte. Wenn ich das möchte, dann möchte ich alles lernen von der Kultur, von wie das Kultur von Essen ist, wie das Kultur von in die Kirche zu gehen ist. Für welche wichtige Festen geht man dann auch in die Kirche, ob das bei Ostern ist oder Weihnachten oder Pfingsten und warum, wieso und nicht nur, weil jeder andere macht das, weil ich möchte gerne wissen, woran liegt das, was ist wichtig an diese Feste und so habe ich das jeden Tag sozusagen gespürt, diese Gefühl von einer anderen Kultur und diese Gedanke auch, willst du oder willst du nicht? Oder und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt möchte ich mich auf jeden Fall ja, taufen lassen. Und ja, und da kam das in 2023, haben wir uns, oder uns, ich sage uns, weil meine beiden Töchter haben wir auch noch nicht beim Geburt taufen lassen, weil wir denen auch die Gelegenheit geben möchten, die Entscheidung selber zu treffen, weil die haben so viel Kulturen mit zusammen in die Familien, die sollte für sich selbst entscheiden und die haben sich auch dann für Christen entschieden. Da haben wir uns alle drei taufen lassen.
Kirche, Chaos, Kontroverse, Mission out of control.
Total faszinierend, finde ich. Und meine Frage ist, hat dieser ganze Prozess für dich in deiner Religiosität, in deiner Spiritualität, was hat da sich da für dich verändert?
Für mich war das, dass es mir dieses Gefühl gegeben hat, ich gehört jetzt auch sozusagen zu dieser Kultur jetzt. Ich habe das viel so erlebt und viel zur Kirche gegangen mit meinem Mann und so, aber ich habe mich selbst nicht als Christin dann sozusagen, ich war nicht in dem Sinne so getauft als Christin, aber trotzdem habe ich das Christenglauben und so mitgelebt und mitgemacht. Und das war mir halt wichtig, dass ich hatte das schon im Herzen. Und das war dann halt, dieser Weg, dann will ich jetzt meine Religion als Muslime oder Hindu jetzt aufgeben und als Christin umgetauft werden. Und dann habe ich für mich auch emotional gemerkt, dass obwohl ich mich gerne taufen lassen möchte, heißt nicht, dass ich alles, was ich als Muslime gelebt hat und gelernt hat oder Hindu gelebt hat und gelernt hat, Was das für mich bedeutet, ist, dass egal wo ich mich in das Welt finde, werde ich immer Respekt und viel Verständnis für andere Kultur haben, dass ich sehr gut mit interkulturellen Situationen umgehen kann, dass ich das gut verstehen würde. Und daher hier bei Elm diese ganze interkulturelle Zusammenarbeit und so, finde ich, das stärkt nur diese Gefühle und meine ganze Erfahrung über die Jahre, und dass ich das gut umsetzen würde und kann gut was mitmachen.
Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Ich war mal in Tatarstan, da kann man nicht mehr hin, das gehört zu Russland, das ist eine russische Republik, da wird Religionsfrieden zwischen den Religionen gelebt. Das ist cool. Da geht man an die Uni, da sind Moslems, da sind Christen, da sind alle Religionen vertreten und gehen miteinander um, wie man halt miteinander umgehen sollte. Das ist ein bisschen das Gefühl, was ich bei dir auch empfinde. Hast du das hier auch ins Elm mitgebracht, dieses Gefühl, wir haben uns nicht lieb, aber wir können alle zusammen und besser?
Für mich ist das ganz normal. Ich bin so groß geworden auch, und ich mache mir auch keine Gedanken darüber. Das ist selbstverständlich, Respekt vor anderen zu haben und Verständnis für andere Kultur zu haben. Das war ein sehr wichtiger Teil als Kind, als ich groß geworden als Kind für meine Eltern, dass wir alle Kulturen besser kennenlernen, mit anderen Kulturen auch voneinander lernen, miteinander lernen, und daher, dass wir auch die zwei Kulturen gemeinsam gefeiert hat. Und das ist für mich keine Frage. Das ist für mich eine Normalität. Das gehört dazu zu mir, das gehört dazu zu meinen Personen, und ja.
Ich denke, was wichtig ist, dass man das alles auch unbefangen tut und nicht mit irgendwelchen Gedanken im Kopf, sondern dass es einfach lebt, oder?
Genau, einfach frei. Dass man nicht irgendwelche Bewertungen oder Fragen hinterher stellen müssen oder so. Und das ist eine reine Menschlichkeit. Und das ist für mich Alltag. Das ist für mich, was ich gerne jeden Tag genießen. Ist egal, wer mir ich begegnen unterwegs. Ich finde das immer gewissen Respekt wichtig, und dass wir voneinander und miteinander lernen kann. Ob das in meinem Arbeitsplatz ist, ob das in der Kirche Gemeinde ist, ob das in einem Gospelchor ist, dass man alles zusammenkommt. Und das finde ich richtig schön.
Kennst du eigentlich Grenzen in deiner Religiosität, in deinem Glauben?
Also verschiedene Kulturen in eine Schublade so zu stellen, nein, das gehört bei mir nicht. Das finde ich, da ist kein Platz dafür, und man sollte auch nicht Kulturen in verschiedene Schubladen versuchen zu verstecken oder zu kategorieren oder so. Und ich finde, da ist dann zu viel Bewertung auf eine Kultur, was eigentlich nicht dazu gehört. Man sollte alle Kulturen so akzeptieren, so wie die sind, und die auch genießen und einfach mehr davon lernen, stattdessen versuchen, Kulturen dann abzugrenzen oder sich selbst für andere Kulturen zu grenzen.
Das passt ganz gut zu deinem Job hier. Globale Gemeinde, hast du gesagt, ne?
Genau, globale Gemeinde.
Da ist viel Unterschiedliches gegeben.
Ja, unter anderem nicht nur mit dem Partnerschaftsarbeit, die mit viel mit verschiedenen Ländern zu tun, ob das mit Südafrika ist oder ob das mit Malawi ist oder ob mit Argentinien und so. Das ist auch vielfältig und ganz international.
Hast du denn hier so Impulse gegeben, dass man noch viel offener mit anderen Menschen umgeht? Hast du gemerkt, dass die Kollegen sich so ein bisschen abgeguckt haben von dir?
Ich kann nur sagen, das ist so, wie sagt man so, treat others as you would have others treat you. Das gibt's so ein, von, ist das Mahatma Gandhi oder so? You would like to be treated, or treat others as how you would like to be treated. Ich finde das ist so wichtig, weil das ist eine von meiner wichtigen sozusagen Sprüche im Leben auch, dass man überall, wo man hingeht, und ich merke das auch hier bei Elm, ich bin einfach so, wie ich bin, und diese Freundlichkeiten, diese Offenlichkeit und so, so bin ich halt. Und als ich hier auch in Elm kam, da habe ich auch gemerkt beim Kollegen und so, wie freundlich und offen die auch sind und so hilfsbereit und so, und da habe ich viel Freude daran. Wenn das sich wieder zurückspiegelt auch.
Das ist schön zu hören. Was wünschst du dir wenn du in die Zukunft schaust?
Mein einziger großer Wunsch wäre Frieden sein. Also das ist leider, wenn Sie sagen in der Welt und überall und so, ist viel los in der Welt im Moment. Und mein einziger großer Wunsch wäre Frieden sein.
Welch ein Schlusswort für diesen Podcast, Dirk. Interessant, oder?
Total. Also ich bin fasziniert von dieser Folge, von diesem Gespräch. Das hast du gemerkt, das hat mich sprachlos gemacht.
Ja, du überlegst ja gerade, welcher Religion du beim beitrittst, um dir zu zeigen, wie offen du bist. Huh?
Ja, mal schauen.
Samida, vielen Dank. Was steht heute noch auf dem Programm bei dir, arbeitsmäßig?
Ja, ich habe einige Protokolle zu schreiben und genau, einige Planungen für Veranstaltungen vorzubereiten.
Auf Deutsch, Englisch oder Afrikaans?
Auf Deutsch.
Wir wünschen dir viel Spaß dabei. Das war's zu Folge 16 von Mission Out of Control. Und Freudenthal?
Trocher, was denn?
Vorbei. Tschüss. Wir sagen uns noch mal ab mit unserem ganzen Namen und dann ist gut.
Ja, Holger Trocher.
Dirk Freudenthal, 2 Wochen neuer Podcast auf allen gängigen Podcast-Portalen, Apple, Spotify und selbstverständlich auch auf der Homepage elm-mission.net.
Jeden zweiten Freitag neu, der Podcast, der wirklich bewegt. Mission Out of Control.